Moin aus dem Parkhotel, aus dem schönen Parkhotel in Jever. Wir haben inzwischen unseren dritten Kneipentalk und wir haben den Lars dabei und Sina natürlich. Und weil Lars, beziehungsweise weil Sina Lars hier besser kennt, macht Sina mal die Vorstellung und wir sagen Attacke.
Danke Manuel und moin Lars. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier ein bisschen mit uns quatscht. Wir haben jetzt die ersten Sonnenstrahlen auch draußen. Eigentlich bist du ja wahrscheinlich eher auf dem Acker oder im Kuhstall unterwegs, als jetzt bei uns hier zu sitzen. Insofern vielen Dank, dass du da bist. Und ich weiß gar nicht, ob ich so lange darüber rede, was du eigentlich alles machst. Aber du bist auf jeden Fall Landwirtschaftsmeister. Du bist Vorsitzender des Kreis Danvolks Friesland. Und wir haben gedacht, weil Landwirtschaft in Deutschland eine große Rolle spielt, aber eben auch in Niedersachsen und in Friesland, dass wir einfach mal mit einem Landwirt reden, also quasi miteinander und nicht übereinander. Das ist vielleicht so der Grund, warum wir gesagt haben, hast du Lust, mal mit uns zu schnacken?
Ja, vielen Dank. Ich habe mich für die Einladung gefreut und bin gespannt auf den Verlauf der nächsten einen Stunde.
Das sind wir auch immer, weil wir wissen das ja vorher noch nicht so genau. Du bist ja auch Landwirtschaftsmeister, wenn ich das richtig weiß, ne? Wie macht man das so? Also ich bin ja Hotelfachfrau, das heißt, ich habe irgendwie eine Ausbildung und hinterher habe ich dann meine Prüfung, meine Freisprechung und dann bin ich fertig. In der Landwirtschaft ist das auch so, du machst eine Ausbildung und danach machst du quasi die Meisterlehre noch hinterher oder wie läuft das?
Ja, das ist der gleiche Bildungsweg. Es gibt den Beruf Landwirt. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Und an die dreijährige Ausbildung schließt sich in der Regel dann noch eine schulische Fachschule dran an. Und an die Fachschule schließt sich dann in der Regel die Meisterausbildung an. Hm. Ich bin Meister auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe nach dem Abitur erstmal das Weite gesucht. Und es war eine Zeit, in der es gar nicht so interessant war, Landwirt zu werden. Und ich habe dann Betriebswirtschaft studiert in Gießen und habe auch erstmal ganz andere Wege eingeschlagen. Und dann war es eine Entscheidung, als meine Frau und ich 28 waren und dann für uns gesagt haben, das ist, darf ich jetzt ja dann sagen, das ist also 23 Jahre her, jeder weiß jetzt, wie alt ich bin. Und vor 23 Jahren haben wir gesagt, das Leben in der Stadt ist nicht das Leben, was wir uns vorstellen, wie wir unsere Kinder großziehen. Und wir hatten die Möglichkeit, den Betrieb, der meinen Eltern gehörte, zu entwickeln, durch eben auch die Übernahme eines Nachbarbetriebs. Und da haben wir gesagt, Landwirtschaft muss auch auf den zweiten Bildungsweg gehen. Und den Weg bin ich dann eingeschlagen. Ich bin dann also nach dem Studium zunächst mal im Rahmen einer Abschlussprüfung dann auch zum Landwirt geprüft worden. Dafür musste ich dann entsprechende Praxis nachweisen. Also man muss dann 4 oder 5 Jahre Praxis nachweisen.
Aber das klappte ja gut, weil ihr hattet ja einen elterlichen Betrieb, oder nicht?
Genau, und es war dann auch schon 2 Jahre weiter wieder. Es gab dann auch, wird also auch angeboten, dass wenn man eine Berufsausbildung absolviert hat und dann einen weiteren Beruf praktisch ausübt, in diesem Beruf dann eben die ganz normale Landwirtsprüfung machen kann. Könnte auch eine Zimmermannsprüfung sein, Schifflerprüfung. Ich habe also die Landwirtsprüfung gemacht und mein Vater hat immer Auszubildende gehabt. Und mich hat es immer fasziniert, mit jungen Leuten, die ja dann eigentlich nur teilweise so alt waren wie ich, aber später waren sie dann jünger, zusammenzuarbeiten. Und das habe ich eigentlich relativ schnell von meinem Vater übernommen, ohne dann ja Meister zu sein. War es ja schön, ich sag mal, Diplomökonom zu sein, aber als solcher kann man keine Landwirte ausbilden. Und dann habe ich nach der Abschlussprüfung, die ich dann ja nachgeholt habe, den regulären Meisterkursus besucht und habe dann den Landwirtschaftsmeister gemacht. Letztendlich mit dem Hintergrund, weil die Arbeit mit jungen Leuten eben fortgesetzt werden sollte. Und das ist bei uns im Betrieb auch bis heute eine tragende Säule, dass wir immer 2, jetzt zurzeit sogar 3 Auszubildende haben. Und das ja, ist eigentlich eine gute Sache.
Ja, über den Betrieb können wir ja gleich auch nochmal sprechen, ne? Also wie ihr so aufgestellt seid, was ihr so alles macht, wie groß ihr seid. Aber das mit diesem zweiten Bildungsweg, das finde ich total spannend, weil bedeutet ja auch, du musst nicht sofort im Kopf haben, Landwirtin oder Landwirt zu werden. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt. Das war eine Zeit, wo man sich noch nicht so klar wurde, ob man eigentlich Landwirt sein möchte oder nicht. Und jetzt die Frage, wie würdest du das denn heute bewerten? Ist heute eine Zeit, wo man sagt, ja, in die Landwirtschaft einzusteigen, das ist eine richtig gute Zeit?
Das ist immer die vielen Herzen, die in der Brust schlagen. Und das geht, glaube ich, sehr vielen, auch jungen Leuten so, die einerseits Faszination haben an dem Beruf Landwirt. Das sieht man auch in den Ausbildungszahlen. Also das sind sowohl eben Landwirtskinder, Landwirtssöhne, Landwirtstöchter, die die Ausbildung absolvieren. Das sind aber auch genauso viele oder inzwischen sogar mehr, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen. Hm. Also das Arbeitsumfeld Landwirtschaft scheint attraktiv zu sein. Und ich glaube, wir können den Menschen auch was bieten. Also zu sagen, das kann man lernen.
Und gibt es Menschen, die wirklich, du hast vorhin gesagt, du hast den Betrieb deiner Eltern übernommen. Gibt es wirklich Landwirte, die sagen, ich baue mir jetzt doch mal wirklich von null was auf? Oder sind das wirklich immer Menschen, die irgendwie einen Betrieb übernehmen oder die irgendwo reinrutschen? Oder gibt es wirklich, die sagen, wie man gründet ein Unternehmen von null, dass man wirklich sagt, ich baue mir eine Scheune, ich hole mir ein paar Kühe, einen Traktor und Attacke? Gibt es das noch?
Das ist die Ausnahme. Es gibt den Weg, dass das zweite Herz ist ja dann immer das Ach. Es ist ja so frustrierend, wir haben so viele Auflagen. Ich bin vielleicht in meinem Betrieb mit der Modernisierung nicht hinterhergekommen. Und die Kinder, die irgendwann mal auf dem Betrieb groß geworden sind, die haben nicht so das Interesse an der Landwirtschaft. Und dann stellt sich ja für denjenigen, der dann diesen Betrieb hat, der vielleicht trotzdem interessant ist, auch die Nachfolgefrage.
Okay.
Und das ist eigentlich die Chance, wo ich sagen würde, wir haben relativ viele alte Landwirte, die nicht alle Nachfolger für ihre Betriebe haben, die auch gar nicht ihren Betrieb aufgeben wollen. Und da kann auch mal jemand mit einsteigen, der Landwirtschaft gelernt hat, dann vielleicht seinen Meister gemacht hat.
Okay.
Und der vielleicht auch gar nicht das Kapital hat, von heute auf morgen zu sagen, ja,
ich baue mir Scheune, mal eben eine Scheune.
Scheune, Kühe, Trecker, ja. Was brauche ich noch? Achso, ja. Land, Flächen
ja.
Sind auch ein sehr knapper Faktor. Und das gibt es jetzt doch an einigen Stellen auch mit Erfolg. Also dass dann auch eine Generation älterer Landwirte sagt, es gibt auch noch einen Weg, den Betrieb weiterzuführen. Und der heißt nicht, ich verpachte ihn, sondern ich suche einen Nachfolger außerhalb der Familie.
Okay, schön.
So.
Und würdest du sagen, so Landwirtschaft oder Landwirtin, Landwirt, das ist ja nicht wirklich ein Beruf, oder? Das ist doch schon eher eine Berufung, also ist doch so eine Lebenseinstellung. Also so nehme ich das zumindest von außen immer wahr. Das ist ja nicht so 9-to-5, gehst da hin, gehst wieder zurück und dann hast du noch irgendwie so ein anderes Leben, sondern ja, man macht das doch auch mit einer gewissen Leidenschaft, oder?
Das ist nicht 9-to-5 und das ist auch nicht 5 Tage die Woche. Das ist schon auch eine Hingabe als Betriebsleiter für den Beruf. Auf der anderen Seite sitzen wir jetzt auch hier an einem Montag um 17 Uhr nehmen einen Podcast auf. Das ist auch eine Freiheit, die dann ja auch dann vorhanden ist, also wenn man es dann einrichten kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch Motivation für viele zu sagen, wie kann ich den Betrieb organisieren, dass ich zwar einerseits schon in der Verantwortung stehe und auch am Wochenende die Stalldienste mitmache und die Leute sollen auch Urlaub haben, die Mitarbeiter. Umgekehrt muss es dann auch mal gehen, dass man dann mal einen Schritt zur Seite geht und sagt, ich mache mal was anderes.
Ich frage mal ganz provokativ, ist das noch ein Knochenjob? Also ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt damals. Wir waren mit 18 ungefähr und da waren wir in einer Klasse mit den, wie heißen die Mechaniker für landwirtschaftliche Maschinen irgendwie so?
Landmaschinentechniker,
genau. Und da ging das gerade los, dass die GPS haben und dass sie sich zurücksetzen können und der Trecker, der macht das mehr oder weniger von allein. Wie würdest du das bewerten? Du hast jetzt ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wie hat sich der Beruf verändert?
Also wenn ich auch als Landwirt beim Schlepper den Reifen wechseln muss, dann ist das körperlich eine anstrengende Arbeit. Das ist unverändert.
Weil das läuft immer noch wie vor 20, 30, 40 Jahren, ne?
Unverändert eine schwere Arbeit. Wenn die Kuh ein Kalb zur Welt bringt und das Kalb muss danach aus der Box getragen werden, wo die Kuh drin ist und das Kalb wiegt 45 Kilo und vielleicht auch mal 55, dann wiegt das 55 Kilo genauso wie vor 10 und vor 15 und vor 20 Jahren. Es ist aber so, und das zeigt auch, sonst hätte man ja immer gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass Frauen auch Landwirte werden. Nein, weit gefehlt. Also knapp die Hälfte der Auszubildenden sind Frauen oder weiblich. Und die können genauso die Arbeit verrichten, wie wir sie auch verrichten können.
Okay.
Es ist vieles einfacher geworden und vieles technisiert und vieles läuft einfach anders als vor 20 oder 25 Jahren.
Würdest du denn sagen, es ist einfacher geworden und damit auch besser geworden?
Also den Mist mit der Forke und der Karre aus dem Stall schieben, das war noch nie eine tolle Arbeit. Kann mir einer sagen, was er will.
Ja.
Und
Puck für dich.
Das Futter von Hand zu verteilen, das machen wir zwischendurch auch schon nochmal, dass da ein bisschen Heu verteilt wird und Kraftfutter. Aber dass das mechanisiert ist, das ist schon auch ein Fortschritt. Und ich glaube, da wünscht sich auch keiner die Zeit zurück. Die Nähe zum Tier, die Nähe zur Pflanze, muss man aufpassen, dass das auch erhalten bleibt, dass man das auch jungen Leuten vermittelt. Das ist eben schon noch sehr eng diese Interaktion zwischen Lebewesen, die nicht Menschen sind, und den Menschen.
Und du hast gerade gesagt, dass Frauen und Männer in der Ausbildung fast gleich mittlerweile sind. Wie ist denn das von der Anzahl? Habt ihr Nachwuchsprobleme in der Landwirtschaft oder habt ihr so einen richtigen Run in eure Branche rein?
In die Ausbildungsberufe ist ein Run. Also das sind stabile Ausbildungszahlen, das ist immer noch leicht ansteigend. Kann man in einem Jahr in Friesland 3 weniger sein, dafür sind es in Hannover 10 mehr. Den Run auf die Betriebe, so wie wir es gerade eigentlich schon hatten, den gibt es nicht unbedingt, weil das eben doch so ist, dass nicht jeder, der die Ausbildung Landwirt macht, ist nachher ein Unternehmer. Das kann man ja auch nicht erwarten. Nicht jeder, der die Ausbildung zum Zimmermann macht, ist nachher hat einen eigenen Zimmereibetrieb. Und genauso ist es in der Landwirtschaft auch. Wir brauchen genau diese Leute, die die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht haben, die sich auch weiterentwickeln vielleicht und sagen, Mensch, ich mache doch einen Meister. Und wir haben in unserem Betrieb schon 3 Meister ausgebildet und auch eine Meisterin, die aber mit einer Ausnahme dann auch schon ganz andere Wege gehen. Da spricht ja nichts dagegen.
Ja, okay.
Und jetzt zum Betrieb, da hatte ich ja gerade eben schon gesagt, wollen wir nochmal einen Schwenkel machen. Was machst du eigentlich genau? Also ich meine, Landwirtschaft, das kann ja quasi alles oder nichts sein, also im positiven Sinne. Es gibt ja so viele verschiedene Bereiche. Du bist hier in Friesland, ich weiß, ihr habt Kühe, ihr habt eine Biogasanlage, nicht nur eine, mehrere, glaube ich. Und hol uns mal kurz ab, was macht ihr alles?
Also unser Betrieb ist entstanden und gewachsen aus den Milchkühen heraus. Meine Eltern haben vor einiger Zeit, 1973, erkannt, dass es wichtig ist, die Tierhaltung im Betrieb zu entwickeln und haben 1973 den ersten Laufstall gebaut auf dem Betrieb und auch einen der ersten Laufställe in Friesland. Bis dahin waren die Kühe alle fest angebunden, wie das teilweise in einigen Gegenden Deutschlands auch noch ab und zu der Fall ist. Und die Milchkühe haben im Grunde genommen den Betrieb bis heute geprägt und sind eigentlich die tragende Säule. Wenn man sich anguckt, was machen wir den ganzen Tag, dann machen wir zu 80% Milchkühe. Was sich entwickelt hat, ich habe ja gerade erzählt, wir hatten dann vor gut 20 Jahren die Möglichkeit, einen Betrieb zu übernehmen und haben auch gesagt, okay, jetzt ist die zweite Familie da, es muss dann ja auch entsprechend mehr Einkommen erwirtschaftet werden und haben dann die Milchkuhzahl dementsprechend erhöht. Also für damalige Verhältnisse von 90 auf gut 150 Kühe. Das war so die Vorstellung, die wir hatten. Da müssen jetzt auch gut 2 Familien von leben können. Und das ist dann eigentlich immer so weitergegangen, dass wir immer in Schritten den Betrieb weiterentwickelt haben. Und heute ist der Betrieb auf 2 Standorten produzierend und wir produzieren auf den beiden Standorten mit 500 Kühen Milch. Was dann dazu kam, das war dann 2009, 2010, da gab es dann so die ersten Berührungspunkte mit dem Bereich Energieproduktion. Und mich hat dann relativ schnell fasziniert das Thema Biogas und auch das Thema Photovoltaik. Und dann habe ich immer überlegt, was machen wir denn? So eine Biogasanlage, wie die viele jetzt bauen, das wäre doch auch was für uns. Und dann habe ich immer geguckt, wie viel Futter haben wir denn eigentlich? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, nee, das kriegen erstmal die Kühe. Und dann gucken wir mal weiter. Und das hat mich davon abgehalten, dann 2010 eine Biogasanlage zu bauen. Und dann haben wir relativ früh schon überlegt, kann man was mit Photovoltaik machen? Und dann hat sich das EEG aber mehrfach geändert. Wir hatten schon so eine Fläche auserkoren, da könnte man auch dann Strom produzieren. Und aufgrund der Änderung im EEG konnten wir das nicht in die Tat umsetzen. Aber wir haben eigentlich die gut ausgehandelten Einkaufsbedingungen genommen und Photovoltaikanlagen auf die Dächer gebaut. Nicht so viel, erstmal so 2x40 kW, aber das war auch schon viel.
Ja, aber das bietet sich ja an, weil du hast ja in der Landwirtschaft wirklich große Hallen, hast viele Dachflächen, die dann ja brach lagen, wenn man so will.
Genau.
Aber ist das dann, also ihr seid quasi dann, ja, also normale Landwirtschaft, also ne, mit Tieren und dann auch noch Energiewirte. Und ist das was, wo du sagen würdest, das ist gut, dass es das noch on top gibt? Würde man als Landwirt heute ohne Energiewirtschaft überhaupt noch landwirtschaftlich erfolgreich sein können? Also ist das schon jetzt ein Muss, dass man das als Landwirt mitmacht?
Ich glaube auch, Energiewirtschaft hat sich in der Zeit der letzten 12, 13 Jahre entwickelt. Für den Landwirt genauso wie für jeden Einfamilienhausbesitzer, für jeden, der sich irgendwie gewerblich betätigt. Jeder macht sich heute Gedanken, kann ich den Strom, den ich verbrauche, möglichst zu einem gewissen Anteil selber produzieren.
Ja, und ich glaube, wir sind hier in der Runde auch alle zusammen so unterwegs. Ne?
Ja.
Du hast eine Photovoltaikanlage, Manuel.
Ja.
Wir haben sie auch. Wir haben auch noch eine Solarthermieanlage. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, dass es ja jetzt auch, was heißt jetzt, die gibt es ja schon länger, aber diese Kombimodule gibt, PVT, also Photovoltaik und Solarthermie in einem. Fand ich ganz spannend. Und ich habe noch eine freie Dachfläche, ich überlege gerade schon, wie man das vielleicht miteinander verwursten kann, weil das, wie du schon sagst, macht ja Sinn, zu überlegen, wie kann ich meinen eigenen Verbrauch irgendwie so ein bisschen decken.
Das ist super schlau. Also ich mache erstmal Strom mit sozusagen dem Licht und mit der Wärme, die unter den Modulen dann ja auch abgeführt
genau
werden
muss. Genau, das ist
mache ich
es.
Noch warm Wasser.
Ja, und ich hatte gelesen, dass dann nämlich die Photovoltaikproduktion viermal besser ist, weil die Abwärme quasi gleich abgeleitet wird zu diesem Solarthermie-Modul.
Viermal besser, das macht bestimmt, also steht das im Prospekt.
Ja, aber das ist wie beim E-Auto mit der Reichweite der Batterie, ne? Also das ist auch Prospekt und Wirklichkeit. Aber damit fangen wir jetzt
ich
nicht an.
Sagen, aber wenn wir uns auf zweimal besser einigen, so, ist das doch schon ein guter Wert, oder?
Genau.
Da ärgere ich mich gerade, dass ich wirklich, wir haben jetzt alle Dachflächen voll.
Die Info hättest du früher gebraucht, meinst du?
Früher gebraucht, ja.
Nein. Sorry. Ich habe das jetzt erst gelesen, aber wirklich ein sehr spannender Ansatz. Das heißt also, ihr habt Photovoltaik, aber ihr könnt euch damit nicht komplett selbst versorgen, oder?
Das war 2010 gar kein Thema. Da gab es die hohe Vergütung und man hat erstmal seinen Taschenrechner angeschmissen und hat gesagt, okay, das kann erstmal laufen.
Ja.
Mit den Unsicherheiten, die man damals noch darin gesehen hat, funktioniert das überhaupt? Das ist ja immer so eine Sache. Mhm. Ist man bei den Frühen dabei, ist es vielleicht ein bisschen risikoreicher. Heute ist es Standard. Man weiß, das funktioniert. Und das Thema Biogas hat mich dann trotzdem nicht locker gelassen. Wir sind ja dann so langsam weiter gewachsen. Und eigentlich war auch Schluss. Meine Frau hat gesagt, wir haben jetzt dann 350 Kühe, das war so 2015. Wir haben das noch alles so ein bisschen rundum auch sorglos gebaut. Und auf einmal mussten wir in irgendeiner Datenbank gelandet sein, standen fortlaufend Leute auf der Schwelle, die Biogasanlagen verkaufen wollten. Und zwar
ich erinnere mich an diese Zeit.
Und dann reine Biogasanlagen, die rein mit Gülle laufen.
Ja.
Und das fand ich dann wieder interessant, weil das Futter war dann für die Kühe und die Gülle für die Biogasanlage. Und das hat auch dann von der Wirtschaftlichkeit an nicht gut funktioniert. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, es sind auch viele Betriebe, die sich heute wieder damit beschäftigen, was so dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft noch wieder ein Stück weit näher kommt.
Ich wollte mal sagen, du hast ja auch einen doppelten Nutzen. Also du hast ja die Gülle, holst da noch die Energie raus, also um damit zum Beispiel Strom oder Wärme zu produzieren und hast dann aber ja noch, weil es ja kein Perpetuum mobile, also die Gülle ist ja quasi nicht weg. Es ist zwar weniger, aber nicht weg. Das heißt, du hast es ja auch immer noch, um es dann wieder auf den Acker hinauszubringen.
Nährstoffe bleiben erhalten.
So, genau. Und kannst dann ja die Düngung vornehmen. Also eigentlich ja eine super Sache, ne?
Und zu dem Zeitpunkt 2015 hat noch kein Mensch über CO2-Einsparung in der Landwirtschaft geredet. Das war am Hintergrund irgendwo oder am Horizont zu erkennen. Aber es war noch nicht das Thema Nummer eins. Heute ist das eines der Themen, wo jedenfalls es nicht schaden kann, wenn man alles, was an Emissionen auch aus dem Betrieb kommt, noch irgendwie reduzieren kann durch eine energetische Nutzung. Ist, glaube ich, schon ganz gut. Aber es ist auch nicht jeder Landwirt unbedingt jemand, der sich mit Biogas und Motoren und Rührwerkstechnik und solchen Sachen beschäftigen möchte. Man darf es auch nicht, ich sag mal, so weit stilisieren, dass man sagt, es muss jetzt aber jeder auch eine Biogasanlage haben. Aber ich würde mal sagen, möglichst viel Nährstoff, Gülle, Mist in Biogasanlagen auch, ich sag mal, zu verbringen, das macht auf jeden Fall Sinn.
Also, naja, und da, wo es passt, ne, also wo es zum landwirtschaftlichen Betrieb passt, zu den Betreibern passt, da macht das ja durchaus Sinn. Und du hast ja auch eine Wertschöpfung erstmal vor Ort, du hast dezentrale Energieversorgung. Also ich meine, wir beide sind uns da einig, was Biogas angeht. Ich glaube, wir brauchen uns da gar nicht gegenseitig zu überzeugen, dass wir das wirklich gut finden. Aber würdest du denn dann sagen, in Friesland könnte es noch mehr Biogasanlagen geben? Oder sagst du, nee, Potenzial ist hier eigentlich auch ausgeschöpft? Also weil ihr braucht ja alle auch entsprechende Flächen, um dann den Gärrest wieder auszubringen. Ihr braucht entsprechende Futtermengen. Wie schätzt du das ein für Friesland?
Also es ist noch lange nicht der letzte Kubikmeter Gülle in der Biogasanlage und auch nicht die letzte Tonne Mist. Und in der Konsequenz wäre das grundsätzlich bei Rindergülle, muss man sagen, bei Schweinegülle ist das ein bisschen schwieriger, wäre das allemal sinnvoll. Also da ist noch jede Menge Potenzial. Aber auch da sind die Zeiten heute andere als vor 5, 8 oder 10 Jahren. Die Biogasanlagen sind teurer geworden. Das ist deutlich schwieriger auch, ich sag mal, rund zu kriegen. Die Vergütung ist ja mehr oder weniger konstant geblieben bei Gülle-Biogasanlagen. Aber auch da wird natürlich irgendwann gefragt, wie hoch sind jetzt die Stromkosten? Und diese kleinen Biogasanlagen, die lassen sich nicht so einfach, wie man heute sagt, netzdienlich betreiben, sondern die laufen eigentlich relativ kontinuierlich durch. Und man will ja heute eigentlich eher den Strom morgens, abends haben. Und Das macht dann aber die Wirtschaftlichkeit für solche kleinen Biogasanlagen noch ein bisschen schwieriger. Also da sind wir noch nicht so ganz am Ende. Da muss man noch ein bisschen weiter dran feilen. Aber es ändert nichts an dem Grundsatz, dass man sagt, grundsätzlich ist es gut, Emissionen zu reduzieren und eben Nährstoffe auch zu nutzen in der Form.
Und würdest du sagen, man braucht eine Biogasanlage oder eine PV-Anlage, um als Landwirt wirtschaftlich zu sein? Oder geht es auch komplett ohne, sag ich mal, ganz klassisch?
Im Augenblick geht es auch klassisch. Also wir haben tatsächlich seit gut einem Jahr wieder ganz ordentliche Milchpreise. Mhm. Das war zur Zeit Corona, war es mal ganz schwierig, weil keiner wusste, was kommt denn jetzt. Danach gab es ja so einen richtigen Höhenflug der Milchpreise und natürlich auch genauso einen Absturz. Und das hat sich über das letzte Jahr eigentlich ganz positiv entwickelt.
Mhm. Wo ist der denn jetzt gerade aktuell, dass wir mal über Zahlen reden?
Rund um 50 Cent für ein Kilo Milch.
Okay, weil das ist nämlich ein Punkt, über den ich gerne auch mit euch mal reden wollte heute hier. Wie viel Wert hat eigentlich so ein landwirtschaftliches Produkt? Also ich stelle immer fest, wenn ich irgendwie einkaufen gehe und ich habe dann einen Liter Milch im Supermarkt, im Handel und daneben habe ich, keine Ahnung, einen Liter Cola, die Verhältnismäßigkeit, die passt für mich überhaupt nicht. Also bei der Milch habe ich einen Kalb, das muss ich irgendwie ja auch umsorgen. Ne? Also ich habe dann die Mutter dazu. Also da ist ja wirklich richtig viel Arbeit steckt dahinter. Ich habe ein Tier, was ich ja irgendwie auch entsprechend behandeln möchte oder auch soll und muss. Und auf der anderen Seite habe ich Zuckerwasser, was noch teurer ist als der Liter Milch. Wie passt das denn zusammen? Und warum machen wir das als Gesellschaft eigentlich mit? Und warum macht Landwirtschaft das auch mit?
Das ist eine gute Frage. Die müssen wir mal an die Vertreter des Handels richten, ob sie nicht die Milch ein bisschen teurer verkaufen möchten. Spaß beiseite. Am Ende des Tages entscheidet der Konsument, wo im Regal er seine Kalorien oder seine Nährstoffe, was auch immer, einkauft. Und ich glaube, die Preisentstehung einer Packung Milch im Regal hat ja auch noch gar nichts mit dem zu tun, was wir dafür kriegen. Weil zwischen, ich sag mal, 1,50 Euro oder 1,80 Euro ist immer der gleiche Liter Milch. Mhm. Bis zu den 50 Cent bei uns ist die Molkerei. Und hinter der Molkerei ist noch eine Logistik und dann ist da ein Handel. Und wir müssen ja sagen, wir haben ja den großen Vorteil einer genossenschaftlichen Molkerei im Ammerland, zu der wir auch liefern. Und das ist ja schon so auch organisiert, dass eine Genossenschaft am Ende auch ihren Erlös unter den Mitgliedern aufteilt, nach Abzug ihrer Kosten logischerweise. Mhm. Da stapelt aber keiner irgendwelche Reserven in Käsekellern oder so ähnlich. Das wird schon auch genossenschaftlich alles ausbezahlt. Und die Molkerei Ammerland war auch im letzten Jahr hier im Nordwesten die Molkerei, die die besten Milchpreise gezahlt hat. Im November deutschlandweit den höchsten Milchpreis. Also die reihen sich ganz oben ein als Genossenschaft. Wo man ja eigentlich oft sagt, naja, so eine Genossenschaft ist ja auch viel Selbstverwaltung. Kriegen die das eigentlich hin? Also das ist hier echt ein gutes Beispiel. Naja, die Kosten steigen eben in der Verarbeitung. Also die Erfassung wird teurer, die Logistik wird teurer. Die Verarbeitung wird nicht günstiger. Die Mitarbeiter der Molkerei müssen ihr Geld haben, sonst sind die weg. Und das sind hochqualifizierte Mitarbeiter, die auch bezahlt werden müssen. Und am Ende...
Naja, aber ihr müsst halt auch von leben in der Landwirtschaft, ne?
Brauchen wir einen guten Preis. Ja. Aber rechne ich von unten nach oben und verkaufe am Ende nichts. Was wir, glaube ich, ganz bisschen auch neidlos anerkennen müssen, der deutsche Milchkonsum reicht ungefähr aus, also Milch und Milchprodukte reicht ungefähr aus, um 40-60% der Produktion aufzunehmen. 30-40% der Milchproduktion in Form von verarbeiteten Produkten geht ins Ausland. Und das ist schon so, europäisches Ausland ist ein großer Abnehmer, aber auch außereuropäisches Ausland.
Also haben wir Überkapazitäten in dem Bereich?
Wenn wir es nur auf Deutschland beziehen, ja.
Das heißt also, würdet ihr weniger produzieren, würden die Preise steigen?
Das wage ich zu bezweifeln, weil wir haben da auf der anderen Seite den Einkauf des Handels und den Konsumenten, der ja mit einer Zahlungsbereitschaft am Ende auch sagt, was bezahle ich denn jetzt? Und man sieht ja sehr deutlich, es gibt eine gewisse Konsumentenschar, die ist bereit, für hochwertige Lebensmittel, beispielsweise im Biosegment, auf einen deutlich höheren Preis zu zahlen. Das sind ja eigentlich diejenigen, wo man sagt, aha, da ist die Zahlungsbereitschaft beim Konsumenten höher und der greift bewusst zu einem Produkt, dem er sozusagen abgewinnt, dass er sagt, das erfüllt mehr Wünsche, als es die Standardmilch tut. Mhm. Das mag ja in der Landwirtschaft kontrovers sein. Für uns ist es gut, dass es ein Biosegment gibt, was hochpreisig ist, dass es ein Segment gibt, was mittelpreisig ist. Ich sag mal, eine Weidemilch ist nicht so teuer wie eine Biomilch, aber ist immer noch teurer als eine Standardmilch. Mhm. Und eine Standardmilch ist auch noch da, dass sich jemand, der vielleicht vom Haushalt ein bisschen knapper ist, dann mit dem Standardsegment immer noch ein gutes Produkt kaufen kann.
Wobei ich unterstellen würde, dass derjenige, der sich die Standardmilch kauft und wo du gerade sagst, naja, vielleicht ist er knapp bei Kasse, ich würde mal die These in den Raum werfen, das Geld für ein süßhaltiges Softgetränk auch da ist. Und das ist unbestimmt ja viel teurer. Und das ist das, worauf ich ja eigentlich hinaus möchte. Also bilden wir durch den Preis den wirklichen Wert des Nahrungsmittels ab, des Lebensmittels? Ich würde persönlich sagen, nein. Und jetzt ist die Frage, es gab ja mal eine Milchquote, die ja auch einen festen Preis, also Menge und Preis gesichert hat. War das gut für euch Landwirte? Sie ist ja 2015 abgeschafft worden, aber würdest du sagen, wunderbar, freie Märkte, alles toll? Oder ist Landwirtschaft so, dass sie auch sagt, nee, eigentlich war das gar nicht so schlecht als Instrument? Weil offensichtlich müssen wir ja landwirtschaftliche Produkte vielleicht auch mehr subventionieren, damit ihr damit oder davon auch vernünftig leben könnt, weil wenn der Konsument, die Konsumentin sich dann anders entscheidet, wie soll denn das Geld reinkommen?
Das ist eher, ehrlich gesagt, eine Bewusstseinsfrage beim Konsumenten. Wenn ich dem natürlich den ganzen Tag erzähle, tierische Lebensmittel sind nicht gut für dich und lass mal die Finger davon, dann kann das am Ende des Tages keine Nachfrage stimulieren.
Und da wollte ich tatsächlich drauf hinaus, weil
das funktioniert nicht.
Ich habe die Antwort für die Frage. Du meintest, wir können es ja mal Cola, das zuckerhaltige Lebensmittel. Das ist Marketing. Also ganz oft, weil wenn man Milch kauft, dann kauft man Milch. Wenn man Cola kauft, dann kauft man halt Cola und da gibt es eine riesen Marketinggeschichte drumherum. Und das ist mir wir waren beim Hof Main tatsächlich und die haben da so tolle Geschichten erzählt, das war so lecker und das hast du bei Milch nicht. Also du kaufst bei vielen Produkten, kaufen die Menschen halt Lebensgefühl mit, eine Marke und Milch ist einfach nur, also in Anführungszeichen, Milch.
Aber ich erinnere mich an meine Schulzeit früher, die Milchbar, und da hingen immer diese Broschüren, die Milch macht's. Also man kann ja nicht sagen, dass Landwirtschaft nicht Marketing kann, oder?
Das kann die Landwirtschaft, das kann die Molkerei Ammerland, das kann eine Müllermilch, ist in jedermanns Kopf, glaube ich, irgendwo von der Werbung. Das ist, glaube ich, schlicht und ergreifend, sind das auch tatsächlich Ernährungsgewohnheiten. Also junge Menschen konsumieren mehr Milchprodukte als alte Menschen. Das haben wir auch als Beobachtung. Je älter die Gesellschaft wird, desto weniger Konsum ist da. Und was wir aber auch sehen, ist, dass die Märkte, in die unsere Produkte dann ja am Ende exportiert werden, das ist ja überwiegend Käse, das ist Butter, das ist Pulver in irgendeiner Form, es muss ja transportwürdig sein. Also wir verkaufen jetzt keine Fruchtjoghurts in Japan. aber das hat weltweit eine Nachfrage, die auch für uns immer so ein Anker ist. Man kann bestimmte Teile der Produktion auch mal exportieren und man ist dem Handel auch nicht ganz schutzlos ausgeliefert. Also das ist halt auch positive Facetten und den Milchpreis der letzten 12 Monate hat wieder einmal eigentlich das Ausland generiert und dann zahlen die im Handel für die Produkte schon das, was sie zahlen müssen, um auch was zu kriegen. Also es ist nicht so, dass nichts da ist, wenn die Butter auf einmal nicht im Regal ist. Das kann sein, dass die einfach nicht bereit waren, das Geld dafür auszulegen.
Okay.
Das heißt also, freier Markt, super. Milchquote will man auch nicht mehr wiederhaben. Es ist gut, dass wir sie abgeschafft haben.
Die Quote ist zum Glück in der Mottenkiste und da muss die auch nötig bleiben. Die ganz freie Marktwirtschaft haben wir so gesehen dann ja am Ende des Tages nicht. Einerseits kann die EU sich ja im Außenbereich ein Stück weit schützen und tut das auch. Selbst in einer Zeit mit Mercosur könnte die EU ja sagen, mindestens zu gleichen Standards wie bei uns, wenn schon Produkte aus dem Ausland kommen. Das Ausland verlangt ja von uns auch, dass wir die Bedingungen einhalten, die dann im jeweiligen Land gelten. Und an der Stelle ist es jetzt nicht das ganz freie Spiel der Kräfte, was man da sieht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das ungebremste Wachstum der Milchmenge, das ist vorbei. Also Deutschland hat eine rückläufige Milchproduktion. Selbst Niedersachsen hatte im letzten Jahr eine rückläufige Milchproduktion. Ein bisschen durch Blauzunge, aber auch durch Rückgang der Bestände. Eben, wie wir am Anfang gesprochen haben, weil nicht jeder Betrieb Nachfolger hat. Und nicht jeder Kuhstall, der vielleicht in den 70er Jahren gebaut wurde, hat heute noch den Anspruch, den wir heute an die Tierhaltung haben, dass er dem gerecht wird. Und deswegen haben wir eigentlich kein Problem, dass uns die Leute jetzt ständig Kuhställe vor die Nase setzen und wir nicht wissen, wohin mit der Milch.
Geht es denn bei den Betrieben auch so zurecht, dass die Bestände weniger werden, also dass die Tiermenge pro Betrieb weniger wird? Oder ist das nicht so ein Punkt?
In der Vergangenheit war es so, die Betriebsgrößen sind sehr, sehr stark gestiegen in kurzer Zeit. Im Dorf haben von 10 Landwirten 8 aufgehört und die 2 haben die Kühe von den anderen 8 mitgemolken und am besten nochmal ein paar dazu. Und das hat sich deutlich verändert. Also wenn heute ein Betrieb aufgibt, heißt das nicht, dass die Kühe unbedingt auf der Fläche, die sie vorher beweidet haben oder die für die Futtergewinnung genutzt wurden, weiter gehalten werden. Und es heißt auch nicht, dass jeder Betrieb heute so wächst, wie die Betriebe in der Vergangenheit gewachsen sind. Wir haben aber ja in Friesland, da sind wir ja, eine durchschnittliche Betriebsgröße bei den Milchkühen. Da liegen wir irgendwo bei 160 bis 170 Kühen pro Betrieb. Das ist auch schon für Gesamtdeutschland, also die oberste Kante, muss man sagen. Also es gibt noch...
In Bayern sind die wahrscheinlich alle kleinteiliger, oder? Die
genau.
Betriebe oder viele, nicht alle, aber viele.
Aber auch da ist es ja so. Die sind heute in der Entwicklung da, wo wir dann vielleicht vor 20 Jahren waren, dass da eben die 10 Betriebe noch sind. Die halten jeder 20 oder vielleicht auch mal nur 12 und einer mal 30 Kühe. Vielleicht aber auch im Nebenerwerb. Die haben in der Regel auch noch einen Beruf nebenbei oder Fremdenverkehr. Hm. Und oftmals ist es da auch so, dass sich 2, 3 Betriebe zusammentun. Die Anbindehaltung läuft aus. Die wollen auch nicht die nächste Generation in Stellen arbeiten, wo man sagt, naja, ist da überhaupt die Arbeit so lebenswert, wie wir uns das vorstellen? Und da sind auch große Veränderungen.
Du hattest von die Anzahl der Kühe angesprochen. Jetzt gibt's ja, also ja auch die Landwirtschaft digitalisiert sich ja. Das ist ja faszinierend mit den Melkrobotern und ich nenne sie jetzt einfach mal elektrischen Staubsauger, die da die Gülle hin und her schieben. Kommt das den Tieren zugute? Also dadurch, dass ihr effizienter im Stall seid, habt ihr, werden die Kühe besser ausgenutzt, sage ich mal, oder bedeutet das, man haut noch mehr Kühe rein, um noch mehr Geld zu verdienen?
Die Haltungsbedingungen sind uns ja eigentlich relativ klar vorgegeben. Also wenn ich einen Stall habe, der hat 120 Liegeplätze, dann passen da genau 120 Kühe.
Okay.
Und diese 120 Kühe brauchen auch mindestens 80 Fressplätze, weil mehr als 1,5 pro Kuh ist dann so gesehen nicht statthaft. Okay. Also das ist eigentlich, von daher kann ich jetzt dann technisieren, den gleichen Stall, 2 Melkroboter rein, immer noch 120 Kühe und es bleiben auch 120 Kühe.
Okay.
Das bedeutet aber, du hast mehr Zeit für andere Dinge.
Genau, ich habe mit den 120 Kühen, oder ich nehme mal den Betrieb mit 180 Kühen, haben wir ja gerade gesagt, der kauft sich dann vielleicht sogar 3 Melkroboter oder baut auch einen neuen Melkstand, der besser ist und hat mehr Technik zur Verfügung. Mhm. Und das Arbeiten, das hatten wir gerade zu Anfang, wird dann einfach körperlich weniger anstrengend. Ob man mehr Zeit zur Verfügung hat, man kann sie anders einsetzen, auch im Betrieb. Mhm. A, für die Tiere, also das Organisieren der Tiere. Die Tiere haben vielleicht auch ein höheres Wohlbefinden, weil sie nicht mehr so lange Schlange stehen müssen, bevor sie gemolken werden, weil sie im automatischen System den ganzen Tag gemolken werden. Und dadurch habe ich vielleicht auch eine höhere Leistung. Die kommt aus einem höheren Tierwohl am Ende. Mhm. Und dann habe ich ja vielleicht auch nicht alles falsch gemacht, wenn die gleichen Tiere, so war das bei uns, die haben dann immer so 26, 27 Liter Milch am Tag gegeben. Und dann haben wir in einem alten Stall dann einen Melkroboter eingebaut. Und am nächsten Tag hatten wir 33 Liter. Und das ist auch so geblieben. Also insofern gleiche Kuh, gleicher Stall, gleiches Futter, alles gleich. Mhm. Und die Kühe scheinen dann ja offensichtlich das dadurch auszudrücken, dass die Leistung, man kann ja sagen, durch 3-mal Melken wird es auch vielleicht stärker stimuliert. Sie würden es aber definitiv nicht auch als Milch geben, wenn sie sich schlechter fühlen. Also Kühe sind auch an der Stelle ein Stück weit empfindliche Tiere. Da muss man sagen, da merkt man sofort, wenn was nicht stimmt. Das können wir natürlich sehen. Und die Digitalisierung hilft, dass man frühzeitig erkennt, beispielsweise ein Krankheitsgeschehen bahnt sich an, die Kuh hört 2 Tage vor Ausbruch der Krankheit auf zu fressen. Das kann ich nicht sehen, wenn ich nur durch den Stall laufe. Wenn ich wenige Tiere habe, merke ich das. Wenn ich ein guter Tierwirt bin, brauche ich vielleicht die Technik gar nicht. Wenn ich aber mehrere Mitarbeiter habe und dann ist das mit der Technik eine große Hilfe und das nützt dem Menschen, das nützt auch dem Tier.
Wo wir beim Tierwohl sind, da würde ich noch mal kurz bleiben. Wir haben ja immer mal wieder so Diskussionen in Deutschland um Tierwohl und dass es mehr sein könnte oder dass Landwirtschaft sagt, aber wir machen doch schon so viel. Also ich nehme das jetzt einfach mal so auf und wahr. Wie würdest du das einschätzen? Ist es im Moment gerade eher ruhig? Habt ihr als Landwirtin, als Landwirte einen guten Namen in der Gesellschaft? Wie schwierig ist das, da irgendwie so den richtigen Weg zu finden? Also auf der einen Seite seid ihr Unternehmerinnen und Unternehmer. Ihr müsst also wirtschaftlich auf einem Betrieb arbeiten. Da muss ja was überbleiben. Und auf der anderen Seite sagen euch Verbraucherinnen und Verbraucher, aber ihr müsst hier irgendwie viel mehr für die Tiere machen. Da stelle ich mir schwierig vor.
Also Tierwohl steht an oberster Stelle. Das gibt's, also ist für mich außer Frage, dass man den Tieren ein Umfeld schaffen muss, in dem man sie artgerecht hält. Das sind am Ende des Tages natürlich Nutztiere. Also das ist dann natürlich nicht für die Kuh so wie für einen selber. Dann geht die auch zur Arbeit und ist zu Hause und das ist dann eher wie bei der Arbeit. Aber das Umfeld muss...
Aber die Kühe sind ja dann immer bei der Arbeit. Das ist vielleicht der Unterschied.
Die sind immer bei der Arbeit. Das ist ein hartes Los. Aber man kann viele Rahmenbedingungen gestalten und das Thema Tierwohl ist auch so viel durch die, ich sag mal, Öffentlichkeit getrieben. Das Beispiel hatte ich ja gerade schon. Ich kann ja Tiere auf einem sehr hohen Niveau halten. Nehmen wir mal wieder als Beispiel die Biohaltung. Ist bestimmt auch welche, wo das nicht so schön ist, aber vom Grundsatz her wird ja assoziiert. Die Biohaltung hat ein hohes Tierwohlniveau und das ist auch so. Dann geht es in diesen Stufen runter und irgendwo habe ich den gesetzlichen Mindeststandard. Mhm. Und ich kann dem schon viel abgewinnen, dass man sagt, der Mindeststandard, da können wir eine Schippe drauflegen. Also da geht mehr als der gesetzlich geforderte aller Mindeststandard. Es muss aber auch nicht alles Bio sein. Es muss auch nicht alles Stufe 4 sein. Es gibt vielleicht, wie das eben mit der Biomilch, der Weidemilch und der Standardmilch ist. Und die Standard muss nicht Low-Level-Standard sein. Das kann auch Top-Level-Standard sein. Mhm. Das muss so ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Und dann kann man, glaube ich, in dieser Tierwohl-Diskussion eine ganze Menge Punkte machen, indem man auch, so machen wir das, Leute auf dem Hof wohl, guckt euch das an, stellt die Frage.
Ja, da gibt es diesen Tag des offenen Hofes, ne? Das finde ich immer ganz toll.
Den gibt es alle 2 Jahre und wird ja auch vom NDR unterstützt. Letztes Jahr war das in Jade und da waren also 7.000 oder 8.000 Leute.
Bei einer Familie mit einem schottischen Nachnamen, Mac.
Nee, das war hier in Schortens. Die sind, die kommen sogar gar nicht gebürtig, dann auch noch nicht mal aus Schortens und aus Schottland, sondern die kommen gebürtig im Betrieb einmal umgesiedelt von Aurich nach Schortens und bewirtschaften da den Betrieb. Und wir im Südkreis, wir hatten mit der Wesermarsch zusammen einen Betrieb einer holländischen Familie, Heckert, und aus Farel, also es waren Herrscharen von Leuten. Und klar, das ist dann Landwirtschaft zum, das ist schon so ein bisschen Landwirtschaft zum Anfassen, so ein bisschen wie so ein Kammermarkt.
Naja, aber ihr präsentiert euch ja. Ihr macht den Hof auf. Man kann überall hingucken. Man kann auch Fragen stellen. Wir beide waren ja auch da und sind da auch wirklich sehr offen aufgenommen worden.
Genau,
ne?
Wir haben eine Menge Fragen gestellt. Und wenn man so als Grüne auf den Hof kommt, dann ist das nicht so, dass die alle Juhu schreien, sag ich mal.
Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, wie sind die Fragen gestellt?
Genau.
Ne? Ja. Und wie geht man miteinander um?
Ja. Also es war ein sehr offener Austausch. Ich stand der Landwirtschaft grundsätzlich immer, also ich habe immer so den faszinierenden Teil, weil ich Technik sehr mag und Digitalisierung, Prozesse optimiert. Auf der anderen Seite steht natürlich das Tierwohl. Das ist bei Milchkühen nochmal anders. Das ist bei Schweinehaltung, ist das für mich nochmal ein ganz anderes Thema, auch was die Haltungsform angeht. Aber grundsätzlich fand ich das, war das ein guter Termin. Ich habe viel dazugelernt.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Tierwohl und Vergleich mit den europäischen Nachbarn. Also ich habe das Gefühl, dass es, wenn ich so in Frankreich zum Beispiel bin oder auch in Spanien, dass Lebensmittel da einen anderen Stellenwert haben und auch einen anderen Preis. Und mich würde mal interessieren, spielt das hier für die Landwirtschaft eine Rolle? Also hier in Friesland oder in Deutschland, also tauscht man sich irgendwie aus? Wie ist denn so eine Tierwohldebatte, keine Ahnung, in Frankreich oder in Dänemark, haben die ähnliche Fragestellung, Probleme, Sorgen, also die Landwirtschaft, oder wird das da ganz anders diskutiert?
Also Dänemark ist ein Beispiel für eine sehr effiziente Tierhaltung im Sinne, dass man dem Tier ein sehr hohes Leistungsniveau abverlangt. Es wird aber nicht unbedingt, so wie in Deutschland, Wert darauf gelegt, dass die Kuh auch noch auf die Weide läuft. Also ich glaube, die sucht man in Dänemark fast vergebens.
Also Weidemilch gibt es da nicht?
Wenig.
Okay.
In Schweden ist es wieder Vorgabe in der Milchviehhaltung, dass die Kühe auf die Weide kommen. Ganz unabhängig von der Haltungsform. Geht man nach Süddeutschland, nach Italien, da spielt das für die Kühe, wie gesagt, gar keine Rolle. Wenn ein Produkt in Deutschland verkauft werden will, dann werden wir wahrscheinlich auch bei den Milchprodukten irgendwann diese Haltungsform finden, die wir schon jetzt von den Schweinen, vom Geflügel kennen, die es bei der Milch auch schon gibt. Und ich sag mal so, es ist immer eine Frage, ob Gleiches ich will gar keine Länder nennen, in bestimmten Ländern des Südens, des Ostens, des Westens, die nicht Deutschland sind, genauso gesehen wird, wie das bei uns gesehen wird. Und wenn wir hier bestimmte Haltungsformen das erreichen wollen, das wird sehr engmaschig kontrolliert und das wird auch sehr hochgehalten. Mhm. Und was mir oft fehlt in der Diskussion ist, dass wenn ich eine Haltung über die Haltungsform am Ende meine Kaufentscheidung treffen soll, dann gehört für mich auch ein Stempel drauf, wo kommt das denn her? Habe ich jetzt hier einen Käse aus Holland, Deutschland, Frankreich, den wir alle als hochwertig einschätzen würden, weil wir auch noch aus Dänemark, können wir noch 5 Länder nennen, oder kommt der aus einem Land, wo ich mir die Frage stelle, ist das da mit der Haltungsform auch wohl so zu sehen, wie das bei uns ist?
Nee, du musst es dann schon transparent für alle machen.
Aber das, wo kommt es her, das sucht man in weiten Teilen des Handels vergeblich. Es findet sich noch der Stempel, wo wurde es verarbeitet, aber wo kommt es her? Und ich setze mich seit inzwischen 4 Jahren massiv dafür ein. Es gibt eine Branchenvereinbarung inzwischen mit allen deutschen Lebensmittelhändlern und der Landwirtschaft, nach der letztendlich Herkunft in Zukunft stärker sichtbar gemacht wird.
Aber genau das wäre ja die Frage, also wäre jetzt gewesen von mir, warum ihr denn als Landwirtschaft dann nicht mehr Druck auf den Handel ausübt, weil am Ende habt ihr es doch in der Hand. Also es ist doch euer Produkt. Und der Handel möchte das ja auch haben.
Genau.
Und ja auch verkaufen und daran auch verdienen.
Aber kannst du auch in Spanien kaufen.
Ja, aber dann ist es halt nicht von vor Ort, nicht regional.
Und auch nicht aus Deutschland.
Genau, das ist der Punkt. Und das ist doch was, was viele Menschen auch nachfragen. Oder bin ich da zu sehr in einer eigenen Wohlfühlblase gefangen, dass es vielen Menschen doch auch egal ist?
Es gibt ja bestimmte Handelsketten, die werben ja zum großen Teil über einen Preis. Und dann wird eigentlich gar nicht so stark drauf geachtet, wo kommt es denn her? Die Cola war ja das Beispiel, wen interessiert, woher die Cola kommt, die ist überall gleich. Mhm. Bei der Milch ist es so, die ist wenig transportwürdig, da ist es ja auch leicht auszumachen, aus welcher Molkerei kommt sie. Bei der Butter hingegen ist es wiederum so, die besteht dann ja auch nur aus Sahne. Die Sahne kann ich in der Theorie also von Rumänien bis nach Dänemark fahren und das ist immer noch wirtschaftlich, weil die so einen hohen Wert hat im LKW. Ist ein bisschen überspitzt.
Ja.
Und das macht es für einige Marktteilnehmer eben interessant, zu sagen, ich kaufe vielleicht aus Herkünften, wo das vergleichsweise günstiger ist oder einfacher herzustellen ist und bringe es dann hier in den Markt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Verbraucher auch abgeholt werden muss bei dem Thema, wo kommt es her? Wir haben ja im Augenblick so ein Bewusstsein für deutsche Produkte, würde ich mal sagen, ob das Autos sind, ob das Freizeitprodukte sind. Es wird schon gerne geguckt, na, wenn das aus Deutschland kommt, das muss ja was Gutes sein. Und bei Lebensmitteln ist das viel zu wenig ausgeprägt.
Ist denn dann die Politik in der Pflicht? Also muss sie tätig sein oder ist es am Ende ein Abkommen zwischen euch in der Landwirtschaft und dem Handel? Oder also, siehst du die Politik da auch im Spiel?
Die Branchenvereinbarung haben unterschrieben alle 4 großen Lebensmittelhändler. Dazu noch Norma, der Bauernverband, der Raiffeisenverband. Wir haben so ein kleines Netzwerk, das nennt sich Netzwerk Agrar. Da ist das Kreislandvolk Friesland auch Mitglied, um da auch mitzusprechen. Also von daher, es gibt die Vereinbarung. Und jetzt bedarf es eventuell eines gewissen sanften Druckes, um zu sagen, bestimmte Produkte sollten sichtbar kenntlich gemacht sein, wie auch immer. Also die Verantwortung in die Branche zu geben, jetzt setzt das bitte auch um. Mhm. Mit dieser verpflichtenden Herkunftskennzeichnung sind alle Landwirtschaftsminister der Vergangenheit auch gescheitert. Teilweise wegen fehlender Absichten, teilweise trotz guter Absichten, weil das europaweit außerordentlich schwierig umzusetzen ist. Also freiwillig ist immer besser als verpflichtend. Und den Verbraucher abzuholen, das sehe ich auch als Chance. Also warum nicht?
Und wie kann man da als Verbraucher oder Verbraucherin darauf einwirken? Ich habe das zum Beispiel auch, dass ich immer genau gucke, woher kommt das, wo wurde es verarbeitet und so weiter. Das ist recht anstrengend, das zu machen. Wie könnte man euch da unterstützen? Also nimmt man praktisch, würde ich die Packung Milch quasi nehmen zur Edeka und spricht da jemanden an und sagt, Mensch, weißt du, wo das herkommt? Oder wie kann man darauf einwirken, dass es besser wird?
Also im ersten Schritt immer Ammerland-Produkte kaufen, weil die Milch kommt nur aus dem Einzugsgebiet der Molkerei Ammerland. Da ist man schon mal auf der ganz sicheren Seite, auch wenn es die Handelsmarke ist. Man sieht ja immer den Ort der Verarbeitung und wenn das Dringenburg oder Oldenburg ist, dann macht man schon mal nichts verkehrt.
Okay.
Aber das ist ja nur ein kleines Segment. Mhm. Wenn man das dann überträgt eben auf Joghurt, was bei Ammerland nicht hergestellt wird oder Fleischprodukte oder, muss man sich heute wirklich auf die Suche machen. Mhm. Wo wurde es verarbeitet? Wo kauft der Verarbeiter wiederum ein. Mhm. Wir haben zum Beispiel den Schlachthof in Oldenburg, der Rinder schlachtet und zur Goldschmaus-Gruppe gehört. Und da gibt es auch einen Schweineschlachthof in Südoldenburg. Und die verarbeiten ausschließlich Tiere deutscher Herkunft. Also weiß man auch schon wieder, da wird alles richtig gemacht. Aber man sieht natürlich als Verbraucher nicht, wo wurde das Tier jetzt letztendlich geschlachtet. Man sieht dann wieder nur, wo ist das Produkt in die Verpackung gekommen.
Aber das ist ja das, was Manuel gerade meinte. Es braucht sehr viel Zeit, sich damit dann auseinanderzusetzen, die ganzen Etiketten zu lesen. Und das ist ja schon ein halbes Studium. Also da ist dann die Politik doch nochmal gefragt, das verpflichtend einfacher zu machen, dass sofort erkannt wird, was ist drin, wo kommt's her und keine Ahnung, welche Haltungsform und so weiter und so fort.
Der sanfte Druck. Also die Haltungsform, es gibt ja dieses wirtschaftsgetragene Modell der Initiative Tierwohl bei den Fleischprodukten. Und da ist ja mit relativ wenig Not in der letzten Regierung ein Haltungsformgesetz draus geworden. Und das hat dann zunächst mal das Schweinefleisch dann letztendlich klassifiziert und aus 4 Haltungsformen wurden 5. Bei den Schweinen mag das noch seine Berechtigung haben, aber wir haben das wirtschaftsgetragene System und auf einmal das staatliche System. Und die Frage war, man möchte gerne 5 Stufen haben, um das Bio-Segment separat auszuloben. Das war sogar, würde ich sagen, ja, okay. Bio hat jetzt eine eigene Haltungsform, Nummer 5. Aber man hat 1 bis 4 auch in dem Gesetz komplett auf den Kopf gestellt. Überhaupt nicht kongruent mit der wirtschaftsgetragenen Lösung. Und jetzt müssen alle Betriebe Ställe umbauen, nochmal wieder extra zertifiziert werden, mit nochmal neuen Betriebsnummern vom LAVIS und so weiter. Und das System Initiative Tierwohl, das muss man ja auch weiterentwickeln. Nichts ist ja statisch. Mhm. Aber warum hat man da nicht gesagt, okay, wir haben hier ein System, wir haben ein Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, wir machen aus 4 5 Haltungsformen, lassen aber die private Initiative in diesem Rahmen sozusagen weiterlaufen und fangen an, ich sag mal, hier nachzusteuern, dort nachzusteuern. Mhm. Im Ergebnis für die Milchkühe sind ja auch dann die Haltungsformen von 4 auf 5, die ausgeweitet werden sollen. Und im Ergebnis steht nach dem Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, die Weidemilchkuh nicht mal in der Haltungsform 4, wo da der Begriff Weide sozusagen beschreibend ist. Also man macht es politisch.
Aus welchem Grund?
Man macht es politisch und man macht es meistens nicht so gut, sagen wir mal vorsichtig formuliert. Es wäre ausreichend zu sagen, wir erweitern den Rahmen von 4 auf 5 Haltungsformen. Bio kommt in die Haltungsform 5. Das wünschen wir uns in der letzten Regierung, auch als Markenzeichen der grünen Politik gerne. Aber wir lassen die 1 bis 4 doch in dem Format, in dem sie heute auch sind. Mhm. Und ich lasse auch sozusagen die Weide als Beschreibung Weide in der 3 und lasse alle Ammerländer Lieferanten genau in dem Marktsegment, in dem sie heute auch sind. Weil
also es hat sich kein Tierwohlbereich verbessert dadurch, würdest du jetzt sagen.
Das Tier tut sich gar nichts Gutes, wenn man die Haltungsform der Mastschweine auf die Kühe überträgt. Und das hat man jetzt getan.
Okay, das sollte ja eigentlich der Grundsatz von diesen Änderungen sein, wenn man rangeht, also so würde ich das zumindest definieren,
ja,
dass ich dann ein Tierwohlbereich verbessere, weil sonst brauche ich ja nicht ran. Weil es bedeutet ja, wie du gerade schon gesagt hast, ihr müsst auch wieder tätig werden als genau. Landwirtschaft. Ihr müsst entsprechend vielleicht umbauen. Ich weiß nicht, vergrößern könnt ihr ja nicht.
Es ist noch, also, ist noch ein ganz bisschen anders. Die Haltungsform 4, die ja auch die Weide beinhaltet auch die Auflage, zusätzlich einen Laufhof zu erstellen, der für die Tiere ganzjährig erreichbar ist.
Also wie so eine Art Paddock bei den Pferden.
Genau, aber nochmal ein Paddock, der dann nochmal eine gewisse Quadratmetervorgabe hat, zusätzlicher Beton. Und wer jetzt einen Laufstall kennt vom Tag des offenen Hofes, weiß, dass die Kühe eigentlich gut Platz haben, sich bewegen können, im Winter auch wenig Ansprüche haben außerhalb dieses Laufstalls. Mhm. Und so gesehen sind diese Vorschläge, die jetzt da sind, dann einfach wieder so, dass die Produktionskosten deutlich verteuert werden und der durchschnittliche friesische Betrieb mit den 180 Kühen erstmal einen deutlich 6-stelligen Betrag investieren muss, zur Bank laufen muss, einen Kredit aufnehmen muss, um dann einen Laufhof zu bauen, den er eigentlich nicht braucht. Und das ist dann eigentlich keine Verbesserung eines Tierwohls, sondern eigentlich nur eine Anpassung an eine Haltungsform, die dann ja gesetzlich induziert ist. Und da würde man sich ja wünschen, also egal von einer wie auch immer gearteten Regierung, alte Regierung, neue Regierung, übernächste Regierung, dass man dann einfach sagt, okay, man setzt sich zusammen, es gibt einen Stakeholder-Prozess, wir haben den Rahmen gesetzt, wir haben die 5 Haltungsformen, ihr füllt die mit Inhalt und wenn wir dann Haken dran machen, dann brauchen wir auch keine zusätzliche Betriebsnummer vom Lavis und dann brauchen wir auch keine extra Kontrollen. Das kann das System aus sich heraus. Der Staat kontrolliert meinetwegen auf die Kontrolleure. Das ist ja dann legitim, dass man sagt, geht das hier mit rechten Dingen zu.
Also ich glaube, über den Punkt Bürokratie könnten wir nochmal einen extra Podcast machen. Da sitzen wir ja auch häufiger zusammen und besprechen das eine oder andere. Weil so viel da ist, wonach ihr euch richten müsst und was ihr auch erfüllen müsst. Also das ist ja schon ganz enorm. Und mich würde nochmal interessieren, weil du gesagt hattest, neue Regierung. Jetzt möchte die CDU, CSU zusammen mit SPD eine Regierung bilden. Ein Punkt ist dann auch noch der Bereich Agrardiesel, der da jetzt gerade im Fokus steht. Und der soll ja quasi euch wieder ausbezahlt werden. So, und jetzt ist die Frage, ist das richtig, ist das gut? Ihr wart ja in Berlin im Januar 2024, habt euch ja, also da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen gehabt, ihr habt euch ja wirklich gut organisiert, ihr wart ja super schnell und auch viele auf der Straße. Ist das jetzt quasi dann euer Erfolg? Also wertet ihr das so, dass ihr damals demonstriert habt und jetzt soll er wieder zurückkommen?
Der Agrardiesel ist sicherlich eine Sache, für die wir losgefahren sind. Und es ist sicherlich auch schön, am Ende festzustellen, okay, die Agrardieselerstattung oder die Steuererstattung wird wieder eingeführt. Dann ist das so gesehen ein Erfolg. Das ist aber lange nicht das, wofür wir vom Grundsatz her losgefahren sind. Und das, was man sich ja wünschen würde beim Agrardiesel, wäre aus meiner Sicht ein einheitliches europäisches Vorgehen. Also Agrardieselerstattung für alle in Europa tätigen Landwirte auf gleichem Niveau. Und dann spielt es ja auch keine Rolle, ob das 20 Cent sind, die wieder eingeführt werden, ob das 12 Cent sind, die es dieses Jahr gewesen wären, oder ob das 60 Cent sind. Wichtig ist vom Grundsatz her, dass ein Binnenmarkt, der sich als solcher bezeichnet, auch für alle im Binnenmarkt Tätigen die gleichen grundsätzlichen Rahmenbedingungen beinhaltet. Und da würde für mich, ich sag mal, das Thema Energiekosten relativ weit oben stehen. Also, und dazu gehört dann auch der Diesel oder die Antriebstechnologie.
Und wie läuft es in anderen Ländern, wenn du die schon ansprichst in Europa?
Frankreich hat eine sehr weitgehende Befreiung vom Agrardiesel. Einige Länder haben eine sehr geringe Befreiung vom Agrardiesel. Es ist alles dabei. Die 20 Cent, die wir dann wiederbekommen sollen, die liegt etwas unter dem europäischen Durchschnitt, was die Erstattung betrifft. Das ist auch ein Faktor, den man nicht vernachlässigen soll, sonst wäre ja auch keiner losgefahren.
Aber ich habe in den Diskussionen letztes Jahr vernommen, dass das so ein Tropfen auf dem überlaufenden Fass war. Weil runtergebrochen, auch auf deinen Betrieb, natürlich Geld ist Geld, keine Frage, aber es ist jetzt auch keine Unsumme.
Nein, das, was ich gerade sagte, die Wettbewerbsgleichheit in Europa ist ja genau das. Da gehört der Agrardiesel dazu, da gehören die Auflagen dazu, da gehören Kontrollen dazu, da gehören, Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln dazu, da gehört der Preis. Ich glaube, da werden wir uns in Zukunft noch viel mehr drüber unterhalten, für CO2 dazu. Also wir haben CO2-Preise, die steigen bei den Treibstoffen. Das wird demnächst deutlich mehr sein als das, was wir bei Agrardieselerstattung sehen. Wir haben CO2-Preise im Energiesektor. Wir haben CO2-Preise im Düngemittelsektor. Da soll ab nächstem oder übernächsten Jahr letztendlich auch ein Außenschutz in der EU herrschen, dass dann ja an der Grenze sozusagen die CO2-Abgabe für den Dünger erhoben wird. Das führt uns noch vor echte Herausforderungen. Da können wir aber sagen, gut, wenn wir hier geschlossene Nährstoffkreisläufe haben, da wo wir Tierhaltung haben, in den Regionen in Ostdeutschland oder auch teilweise, wo eben nicht viel Milchviehhaltung oder Veredelungswirtschaft ist, da wird das noch echt ein Thema werden. Wie können wir dann die Pflanzenernährung sicherstellen? Weil ich glaube, die Technologien haben wir noch nicht alle fertig, um das dann sozusagen regenerativ herzustellen.
Apropos Technologie, eine letzte Frage mit Blick auf die Zeit habe ich noch. Wie steht es um die E-Mobilität in der Landwirtschaft? Ist das etwas, was noch in weiter Ferne ist? Gibt es da schon was? Wie weit sind die Hersteller da?
Ja, genauso gut und genauso schlecht wie beim Individualverkehr.
Oh.
Ich glaube, es ist für uns recht gut vorstellbar und auch mit wenig Fantasie umsetzbar, dass man sagt, alles, was sich auf dem Hof bewegt, kann eigentlich auch elektrisch aufgeladen werden und elektrisch betrieben werden. Und die Dinge, die auf dem Acker bewegt werden, wo ich auch ganz andere PS-Klassen habe und wo ich dann auch weit weg bin vom Ort
der Ladeinfrastruktur. Ne?
Da ist die E-Mobilität wahrscheinlich nicht der richtige Antrieb. Wie immer gilt dann, glaube ich, Technologieoffenheit. Also wir haben irgendwann Biogas, das kann theoretisch vertankt werden. Mhm. Wir haben den Strom, wir haben HVO-Diesel, wir haben den Standarddiesel, wir haben Rapsöl. Mhm. Es sollte Wege geben, geht vielleicht nicht so schnell, eine Flotte umzustellen, aber wie bei den PKWs, also wenn irgendwann 40 Millionen Elektroautos durch Deutschland fahren, dann haben wir auch ein paar Elektrofahrzeuge auf den landwirtschaftlichen Betrieben.
Oh. Aber man kann ja jedes Jahr in Hannover entweder zur Agritechnikermesse oder zur Eurotier kommen und kann sich da ja auch immer die, ich sage jetzt mal, Weltneuheiten anschauen. Und ich weiß, dass es da im Bereich Biogas, also CNG, also oder LNG oder wie auch immer man, ne? Also es gibt ja verschiedenste Darreichungsformen, dass da einiges passiert und dass da auch entsprechende Schlepper angeboten werden. Das weiß ich deshalb, weil ich ja selber ein CNG-Auto fahre. Deshalb ist man dann in so einer Nische drin und kennt sich da so ein bisschen aus. Also da passiert was, aber ich glaube, da könnte auch noch mehr passieren. Gerade im Fokus auf das Landwirtschaft ja auch, du hattest es gerade gesagt, das Thema CO2 wird noch viel größer werden, als es, glaube ich, jetzt im Moment in der Diskussion ist. Ne? Also ich meine mich zu erinnern, wenn man jetzt so den Gesamtbereich an CO2-Emissionen für Deutschland sich anschaut, dann werden irgendwie 8%, glaube ich, so um und bei der Landwirtschaft zugerechnet. Da ist halt die Frage, wie kann man das reduzieren? Kann man das überhaupt reduzieren? Weil ich meine, ihr arbeitet, ihr wirtschaftet, ihr braucht auch Dünger. Also da ist dann halt ja die Frage, wie kriege ich diese Zahl runter, ne?
Also der Reduktionspfad bis 2030, den halten wir so gut ein. Da sind wir in der Branche im Augenblick, also was den Sektor Landwirtschaft betrifft, sogar vor dem Ziel. Aber 2030 ist auch schon in 5 Jahren. Und wie es dann von 2030, ich nehme jetzt mal die deutschen Ziele, bis 2045 zu einer Klimaneutralität führen soll, das ist wirklich eine Frage, die hinterlässt Fragezeichen. Und dann sind wir beim Anfang unseres Gesprächs, die hinterlässt auch Unsicherheiten. Also wenn ich heute als junger Betriebsleiter mir überlege, wie soll ich es denn machen, dann wird mir diese Frage eben nicht beantwortet. Wenn ich vielleicht mit meiner Ausbildung fertig bin in 5 Jahren, dann sage ich, ja, wir sind ja im Zielkorridor, aber den werden wir dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch verlassen. Und da wird ja die Diskussion drum geführt werden müssen, in welchen Bereichen bleiben welche Emissionen sozusagen möglich, sanktionsfrei und wo können sie eventuell kompensiert werden. Das ist ja auch die Diskussion, die heute, glaube ich, ganz anders geführt wird als vor 3 Jahren, aber wo auch heute noch weniger Antworten da sind als vor 3 Jahren. Aber da können wir als Landwirte ja auch immer einen Beitrag leisten. Also wir haben es immer geschafft, uns einem veränderten Umfeld anzupassen. In unserer Produktion, in unserer Art und Weise, in der Menge, die wir produzieren.
Naja, ihr müsst euch jetzt auch an veränderte Klimabedingungen anpassen. Also Klimawandel, richtig, ist ja, haben wir ja zum Beispiel noch gar nicht drüber gesprochen. Also ja, wir könnten noch Folge 2 und 3 machen. Aber eine letzte Frage habe ich noch, und zwar der Bereich Umwelt und Natur. Da habe ich so das Gefühl, dass Umweltverbände, dass Politik, dass Landwirtschaft, dass Gesellschaft da immer irgendwie mal auch so aneinander geraten. Und ich habe manchmal das Gefühl, das müsste gar nicht so sein. Also ich höre zwischendurch den Vorwurf, dass Landwirtschaft nicht genügend umwelt- oder naturfreundlich ist. Und auf der anderen Seite arbeitet ihr doch genau mit dieser Ressource. Und ich stelle mir das als Unternehmerin so vor, wenn ich meine Ressource nicht pflege, wenn ich sie auch nicht schütze, dann kann ich aus ihr ja eigentlich gar keinen Ertrag mehr generieren.
Genau.
Ist das so richtig? Also habe ich jetzt so landwirtschaftslobbymäßig gesprochen oder... Wie schätzt du das ein? Seid ihr Gegner von Natur- und Umweltverbänden als Landwirtschaft?
Das kann nicht sein. Also am Ende ist das so, dass die Grundlage der Produktion ist Natur, ist Boden, ist Wasser, ist auch Artenvielfalt, sind auch Insekten, alles, was dazugehört. Die Sicht auf die Dinge, die ist nicht immer die gleiche. Und der letzte Podcast mit Lars Klein, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil er sagte ja, das ist nämlich ein gutes Beispiel gewesen. Der Rotschenkel in den 80er Jahren war das Tier am Wattenmeer, was hier auch sehr die Landschaft und auch die Avifauna geprägt hat. Und der Rotschenkel heute ist eine seltene Vogelart geworden. Und wo man sich ja dann Gedanken machen muss, ist, wie kommt man gemeinsam vielleicht dahin, dass es dem Rotschenkel besser geht? Also das habe ich mir so überlegt. Und dann gilt es eigentlich, sich dann eben hinzusetzen mit den Leuten, einschließlich uns, zu überlegen, welche Potenziale haben wir? Wir haben unsere landwirtschaftlichen Flächen. Wir haben Flächen, die sind heute schon keine landwirtschaftlichen Flächen mehr. Wir haben den Nationalpark. Und wo stört sich der Rotschenkel dran? Was braucht er denn? Und dann muss man aber diese Diskussion, die seit den 80er Jahren, seit Ausweisung des Nationalparks in unserer Region sehr verhärtet von allen Seiten geführt wird, die muss man in neues Licht rücken. Und das funktioniert nicht, indem man im Landkreis Friedland sagt, ach naja, also nochmal so 2.500 Hektar extensives Grünland in den Vogelschutzgebieten, das wäre schon ganz nett. Dann kommt bestimmt der Rotschenkel wieder. Der kommt nicht wieder. Der braucht nämlich gar nicht 2.500 Hektar, der braucht vielleicht nur 250 oder 200 Hektar, die dann aber für ihn optimal sind. Mhm. Vielleicht braucht er 100 Hektar im Außendeich, da kann er vielleicht auch 500 kriegen. Und vielleicht braucht er 100 oder 150 Hektar auf landwirtschaftlichen Flächen, wo wir sagen, da ist jetzt der Naturschutz und der, um beim Beispiel Rotschenkel meinetwegen noch Kiewitz zu bleiben, prioritär. Ich habe aber andere Flächen, wo ich meinen Winterweizen anbaue, da wird sich im Leben kein Rotschenkel hin verirren. Also was will der da? Da ist für den nichts zu holen. Mhm. Und diese Diskussion, die müssen wir, glaube ich, konstruktiv führen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man sagt, auch der niedersächsische Weg, der braucht eine Weiterentwicklung. Und dann kriegt man diese Gedanken auch wieder ein Stück weit zusammen und sagt, naja, wo denn jetzt Rotschenkel und wo denn jetzt Winterweizen und wo denn jetzt Mais für die Kühe? Und ich glaube, dann kriegt man den Bogen auch gespart.
Genau, das heißt also zurück auf Anfang. Wir sind gestartet mit, wir reden miteinander und nicht übereinander. Und genau das ist dann da ja wahrscheinlich auch wieder der Punkt. Also nochmal wieder so alle an Tisch. Man sagt ja immer, wir bilden runde Tische. Wir reden miteinander. Jeder kann seine Sichtweise auch darlegen. Und dann versucht man, eine wirklich gute Kompromisslösung zu finden. Das sollte ja eigentlich möglich sein in unserer Gesellschaft, ne?
Bedingt dann, dass die, ich sag mal, Verträge, die da mal gemacht wurden, und auch gar nicht mit uns, dass man sagt, okay, man nimmt auch mal das Nationalparkdesign sich wieder vor. Und wie schafft man es, das als Lebensraum in Teilbereichen vielleicht auch wieder zu strukturieren? Wir haben das sich selbst Überlassene, was vielleicht ganz am Meer ist. Wir haben vielleicht die deichnahen Flächen, die ich wieder einer dem Naturschutz untergeordneten, aber extensiven Nutzung zuführe. Und ich muss vielleicht was machen im Bereich Prädatoren. Wir haben auch Tierarten, die wandern hier ein. Die gab es hier, gab es keine Waschbären vor 20 Jahren. Jetzt gibt es hier Waschbären. Füchse gibt es auch ganz viele. Also es gibt ja immer viele Ursachen. Und man muss wahrscheinlich überall so ein bisschen ein Auge drauf haben. Man muss bereit sein, wirklich die Diskussion neu zu führen. Und dann nützt es ja nichts zu sagen, ach naja, wir Landwirte, das haben wir euch ja schon immer gesagt. Und die Naturschützer, naja, ihr Landwirte, das haben wir euch auch schon immer gesagt. Wahrscheinlich muss man da das neu aufschnüren. Und immer aus dem Bewirtschafterperspektive heraus es attraktiv machen, zu sagen, okay, diesen Streifen, den überlasse ich jetzt wirklich der Natur. Oder ich pflege ihn naturgerecht, nennen wir es mal lieber so. Mhm. Weil am Ende, wissen wir alle, hier haben wir hier eine Kulturlandschaft, die irgendwo mal aus dem Meer entstanden ist in weiten Teilen, also nicht aus der Geest, aber die Marschen sind aus dem Meer entstanden und die muss ich auch in einem Pflegezustand erhalten. Aber da sind wir hier in Friesland relativ gut unterwegs. Mhm. Das ist eigentlich immer eher der Blick nach Hannover. Da haben wir auch schon viele, ich sag mal, Fragen gestellt und auch Antworten gekriegt und teilweise auch nicht. Ja, muss ich sagen, da ist, glaube ich, noch vieles, was man immer wieder anstoßen muss und auch nicht müde werden darf und dann vielleicht irgendwann für den Rotschenkel auch einen Erfolg zu haben.
Wo du sagst, man muss das immer im Blick behalten, das ist richtig. Ich behalte die Uhr im Blick, wie ich das bei uns immer so mache. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde am Sabbeln. Ich glaube, wir haben beide auch gemerkt, das könnten auch 2 oder 3 Stunden mit dir sein, lieber Lars. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast und B, auch einfach so offen mit uns gesprochen hast. Das findet man ja auch nicht so alle Tage.
Ja.
Und ich glaube, wir gehen mit ganz viel Wissen hier heute auch nochmal raus und mit vielen Dingen, die wir nochmal so im Kopf drehen, oder?
Ja, finde ich gut. Und es ist einfach zusammensetzen und schnacken, das hilft. Von daher hat mir sehr viel Spaß gemacht und Stunde haben wir rum und dann würde ich sagen, tschüss zusammen.
Ja.
Tschüss.
Danke euch beiden.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.